Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die Welt, wie Jasmin Schreiber sie sich im Jahr 2041 vorstellt, ist vor allem für Frauen ganz schön bedrückend. Es gibt Abtreibungs- und Verhütungsverbote, die rechte Regierungen massiv durchdrücken. Dazu wüten schwere Pandemien und es gibt zahlreiche Arten, die schon ausgestorben sind oder kurz davor sind, so wie HP14, die letzte Weinbergschnecke, die im Elternhaus der Erzählerin lebt, unter der Fittiche ihrer eigenwilligen Tante. Ein bisschen umreißt das hoffentlich, worum es in Jasmin Schreibers neuem Roman geht. Endling ist der Titel. Jasmin Schreiber ist Biologin, Podcasterin. Sie schreibt Kolumnen und Bestseller wie Marianengraben und Mauersegler. Und ihr Sachbuch Schreibers Naturarium ist gerade zum Wissensbuch des Jahres 2023 in der Kategorie Unterhaltung gewählt worden. Gerade ist sie am Meer und deshalb sind wir per Leitung verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Jasmin Schreiber.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Soweit ich weiß, sind Sie gerade an der Nordsee, also in der Natur. Ist denn da die Welt noch in Ordnung, wenn Sie rausgehen, oder spüren und sehen Sie das schon, was in Ihrem Roman schon Alltag ist, also den Klimawandel und das Artensterben?
Hier, wo ich bin, fahren wir öfters hin. Und da war es jetzt schon so, dass es in den letzten Jahren öfter überflutet war, was die BesitzerInnen halt sagen, dass das vorher nicht so war. Entkommen kann man dem Ganzen wohl nicht.
Auch diese Welt, in der Ihre Figuren da leben im Roman, die ist ja gar nicht so weit weg von unserer 2041. Das sind nicht mal mehr 20 Jahre. Wie sind Sie auf dieses Zukunftsbild gekommen? Was hat Sie dazu an oder vielleicht sogar eher aufgeregt?
Ich glaube, das war einfach der Umstand, dass ich immer dachte, Mensch, es kommen so viele Romane jedes Jahr raus oder Filme und die spielen alle irgendwie noch in diesem Setting, wo alles normal ist, also quasi fast schon alles gut ist, wo Klimawandel, Biodiversitätsverlust keine richtige Rolle spielen. Und dann hatte ich so diesen Moment, wo ich dachte, ja, bei meinen Romanen war das bisher auch so. Ich habe immer so diese Wissenschaftlerinnen-Person in mir getrennt von der romanschreibenden Person. Und dann dachte ich mir, okay, es wird Zeit, dass ich da mal vielleicht mit gutem Beispiel vorangehe, nicht nur auf andere Schiele, und habe mir dann dieses Szenario ausgedacht, in dem ich quasi gesagt habe, es ist die Welt, wie wir sie kennen, aber eine Sache ist anders, und zwar die Buchen sind gestorben. Und dann habe ich geguckt, was zieht das alles nach sich? Und das war nicht sehr schön zu recherchieren.
Da kommen wir gleich noch drauf, was das eigentlich für eine Welt ist, in der die Figuren da leben. Aber ich hatte gedacht, vielleicht können wir uns Ihrem Roman mal von außen nach innen nähern. Sie haben ja jedem Kapitel ein Tier zugeordnet mit dem lateinischen und dem deutschen Namen. Das fängt an mit dem Taubenschwänzchen und endet mit der Hainbänderschnecke. Was sind das für Tiere, die Sie da ausgewählt haben? Sind das auch alles Endlinge wie der Titel?
Nein, zum Glück nicht. Aber es sind auf jeden Fall viele Insekten dabei, also auch viele Tiere dabei, die bedroht sind. Und ich dachte mir, wenn ich schon einen Roman schreibe, in dem es um Biodiversität geht, also unter anderem bedeutet es ja Artenvielfalt, Vielfalt der Lebewesen, dann sollen die auch in dem Roman irgendwie eine Bühne kriegen, wenngleich ich natürlich jetzt keinen Roman mit sprechenden Käfern schreibe oder so.
Und der Endling, der dem Buch den Titel gibt, das ist ja auch ein biologischer Fachbegriff. Was ist denn damit eigentlich genau gemeint?
Im wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Bereich bedeutet es das letzte Exemplar einer Art. Früher gab es ja die Wandertaube, sehr, sehr verbreitet und vor allem im amerikanischen Kontinent. Die wurde sehr schnell ausgerottet von den Menschen. Und dann gab es noch in einem Zoo ganz lang die Wandertaube Marta. Und das war dann so die letzte Wandertaube, eine von Milliarden von Tauben, die noch ein paar Jahre vorher gelebt haben. Und war dann so der Endling, das Symbol einer aussterbenden Art, einer quasi auch damit irgendwie sterbenden Welt. Und das ist deshalb so ein Begriff, der mich sehr anfasst. Also es gab da mal so einen sehr guten Artikel von Ed Yong im Magazin The Atlantic über die Schnecke George. Das war der letzte Schneckerich einer Art. Und zwar einer hawaiianischen Schnecke. In der Neujahrsnacht von, ich meine, es war 2018 auf 2019, ist diese Schnecke, als alle Forschenden feiern waren, allein gestorben in ihrem kleinen Häuschen, da in ihrem kleinen Terrarium. Und das hat mich irgendwie unglaublich traurig gemacht. Also es ist echt so einer der Begriffe, die mich ganz traurig macht.
Und haben Sie die so ein bisschen verewigt in der Weinbergschnecke HP14, die ich schon erwähnt habe, die Tante Auguste da so hegt und pflegt und überall mit hinschleppt?
Ja, ich habe auf jeden Fall einen extremen Softspot für Schnecken, also schon immer. Als Kind war ich total fasziniert von denen. Also es gibt ja viele Menschen, die finden die irgendwie eklig, ist ja auch ein bisschen komisch mit dem ganzen Schleim und dann essen sie einem den Salat weg im Garten. Aber ich finde die unglaublich niedlich, weil sie so bedächtig sind. Und da war für mich klar, dass in dem Roman eine Schnecke ein Endling sein muss, weil mich Schnecken einfach sehr berühren.
Jetzt muss man aber mal sagen, das Endling ist jetzt kein Roman, der nur von Tieren handelt oder nur übers Artensterben geht. Es ist vor allem auch ein Familienroman. Es gibt die Hauptfigur Zoe, die ist Biologin wie Sie und die ist auch ältere Schwester, Tochter einer Mutter, die alkoholkrank ist. Der Vater ist schon gestorben und Zoe kommt für ein paar Wochen nach Hause, weil die Mutter sich entschlossen hat, eine Entziehungskur zu machen. Das ist doch auch eine ganz schön dysfunktionale Familie, in die da reinkommt, nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also ist halt irgendwie eine normale Familie, die von Schicksalsschlägen gebeutelt ist. Gerade so Sachen wie Pandemien. Also das ist jetzt eine Familie, wo der Papa halt Arbeiter war, die Mama ist Präparatorin im Museum, also ganz relativ normale Leute. Niemand ist reich, hat krasse Fähigkeiten oder irgendwas. Und gerade so Krisen trifft natürlich, sage ich mal so, die ganz normalen Everyday People hart. Ja, hat man auch in der Pandemie gesehen. Und wenn Leute halt an der Kasse gearbeitet haben, nicht den Luxus hatten, sich im Homeoffice zurückzuziehen, irgendwie im Einfamilienhaus einen Abstand zu halten, ja. Und deswegen hatte ich mich dann auch gefragt, jetzt möchte ich so ein Krisensetting schreiben, über wen schreibe ich? Schreibe ich über irgendwelche Wissenschaftler, die das bearbeiten und vielleicht lösen, was ja schon eher so Science-Fiction wäre. Aber dann dachte ich mir, nee, ich schreibe einfach über normale Leute, die in einer schwierigen Phase stecken, weil das sind die Themen, die mich interessieren, weil ich auch aus einem ganz normalen Elternhaus kam, wo es auch oft schwierige Phasen gab. Und deswegen interessieren mich dann die Frage, wie kommen solche Menschen, ganz normale Familien, bei denen oft auch was schwierig läuft, klar in so einer Welt. Das habe ich versucht zu explorieren.
In diesem Haus, in das Zoe zurückkommt, da lebt eben auch diese Tante Auguste, von der ich schon erzählt habe. Die ist auch Wissenschaftlerin, hat sehr viel Angst vor Ansteckungen, hat sich komplett mit Plastikhüllen und Desinfektionsmitteln ausgestattet. Und die ist eigentlich auf der Suche nach ihrer Freundin Sophie. Und diese drei Frauen, die gehen dann erst alleine, dann noch mit dem Nachbarn Jem. Der Arzt ist auf so eine sehr abenteuerliche Reise. Die suchen Sophie, diese Freundin, und landen dann erstmal in Südtirol. In so einem ganz speziellen Frauendorf, in dem dann auch wieder Tiere leben, die woanders längst ausgestorben sind, und Pflanzen wachsen, die es nicht mehr gibt. Ist das so eine Utopie von Ihnen oder gibt es etwa solche Fleckchen noch irgendwo?
Das kam tatsächlich von so einem Gedanken, der mich schon seit vielen Jahren beschäftigt, und zwar so Orte. Orte, wo man hingehen kann oder nicht hingehen kann, weil es gefährlich ist und für wen die Orte gefährlich sind. Und es sind einfach so viele Orte im Alltag für mich als Frau gefährlich. Ja, also ich würde niemals durch einen Stadtpark gehen. Und auch wenn auch dunkle Gassen sowas gefährlich für Männer sind, natürlich, ist diese Qualität der Gefahr nochmal oft eine andere für eine Frau. Ja, Frauen werden oft vergewaltigt und getötet. Und ich habe mich dann gefragt, was für ein Ort müsste es geben, wo es andersrum ist. Also der absolut gefährlich, tödlich für Männer ist, gibt es so einen Ort? Mir ist keiner eingefallen, also musste ich einen erschaffen. So. Und habe mir dann vorgestellt, was passiert, wenn es mal andersrum ist. Also wenn es einfach einen Ort gibt, der für Männer total gefährlich ist auf der Welt. Wenigstens einen Ort, wo man als Frau wirklich quasi hundertprozentig sicher ist.
Und wenn man das so bei Ihnen liest, dann stellt sich schon die Frage, ob die Welt nicht vielleicht wirklich ein besserer Ort wäre, wenn mehr die Frauen das Sagen hätten.
Ja, es sind alles theoretische Überlegungen. Also ich meine, letztlich geht es ja um Biodiversität. Diversität ist wichtig. Ich glaube, es ist ein Problem, wenn es eben nur eine Gruppe ist, die das Sagen hat. Seien es Frauen, seien es Männer, seien es irgendwie weiße Menschen, hatten wir auch lange Kolonialismus und so. Ist immer eine schlechte Idee. Also eigentlich ist Vielfalt die beste Mischung. Natürlich würde ich mir als Frau gerne vorstellen, ja, wenn die Frauen sagen, hätte wäre alles schön, aber weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie man dann damit umgeht. Ne? Wenn wir jetzt einfach dasselbe wie Männer machen und zwar zurück unterdrücken, ist die Welt auch keine bessere.
So. Ja, ich fand, Ihr Roman ist unglaublich reich an ganz vielen verschiedenen Themen und auch schwere Themen. Aber dann am Ende habe ich mich gefragt, ob es nicht doch so eine Art Zentrum gibt oder einen Glutkern, und zwar das Verschwinden oder eben auch die Angst davor. Denn das ist ja der Tod des Vaters, die Freundin verschwindet, diese ganzen Arten verschwinden. Ist das was, was Sie sehr beschäftigt?
Ja, total. Also viele, auch wenn man die anderen Romane anguckt von mir, sagen ja, ich schreibe oft über den Tod. Dabei schreibe ich eigentlich oft über den Verlust. Also Verlust in allen möglichen Formen, Facetten ist etwas, das mich unglaublich beschäftigt. Und ich hatte auch in meiner Biografie, auch als Kind, viele Verlusterfahrungen. So, und das sind so Sachen, die beschäftigen mich. Was für Verluste gibt es? Wie geht man damit um? Gerade wenn man auf die Welt kommt, dann irgendwann kommt mal so der erste kleine Verlust. Weiß nicht, das Haustier stirbt, Freundschaft geht kaputt. Und das steigert sich immer mehr. Und kann man da als Mensch Übung drin kriegen? Also Verlust besser zu verkraften. Und welche Verluste gibt es auch außerhalb unseres persönlichen Erlebens, eben die Artenvielfalt, der Klimawandel, Verlust von Rechten, wie man zum Beispiel gerade diese Frauenrechtssache in meinem Buch, das sind ja Sachen, die habe ich mir von anderen Ländern abgeguckt. Jetzt haben wir ja gerade in den USA ganz aktuell die Debatte um diese Frau in Texas, der die Abtreibung verwehrt wurde, obwohl sie stirbt, wenn sie das Kind austrägt und die jetzt zum Glück in einen anderen Bundesstaat gehen kann. Aber das sind Sachen, die sind real und da geht es immer eben um Verlust von Autonomie, von Beherrschung über mich selbst. Und das sind so Sachen, die treiben mich ziemlich um, ja.
Da machen wir uns auch als Gesellschaft viel zu wenig Gedanken darum, um diese Verluste und den Tod und das Sterben. Ich habe gelesen, dass Sie sich auch mal aktiv damit beschäftigt haben und beim Bestatter gearbeitet haben. Aber Sie machen überhaupt unglaublich viel, schreiben ein Buch nach dem anderen. Sie forschen, fotografieren, illustrieren, machen Podcasts. Ich weiß gar nicht, was noch alles. Kommt da jetzt in der Vorweihnachtszeit noch was Spezielles, sowas Weihnachtsritualartiges dazu?
Nee, gar nicht eigentlich. Also ich habe ja, wo wir vom Verlust sind, ich hatte ja einen sehr schweren Corona-Verlauf dieses Jahr und habe da auch sehr viel verloren. Sehr viele Fähigkeiten, die ich vorher hatte, Möglichkeiten, die ich vorher hatte. Also dementsprechend ist jetzt die Vorweihnachtszeit für mich geprägt von einfach mal ausruhen. Sehr unspektakulär.
Und sich freuen, dass das Buch fertig ist.
Ja, wirklich sehr. Also ich hatte ja diese schwere Infektion so kurz vor Ende des Schreibens und ich dachte schon, das darf jetzt nicht wahr sein. Also kurz vor Schluss und bin einfach nur froh, dass ich es trotzdem irgendwie geschafft habe und bin auch ein bisschen stolz drauf.
Jasmin Schreiber, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute für Sie.
Dankeschön.
Und der Roman Endling ist beim Eichborn Verlag erschienen und kostet 23 Euro.